Ich wurde gebeten, etwas zu meiner Person zu sagen. Ich war eingeladen, an der Tagung von gestern mit den Brüdern zu sprechen. Es ging um die Lehre des Heiligen Geistes. Wir begannen schon am Freitagabend und machten dann gestern Morgen und Nachmittag Fortsetzung. Ich komme von der Landwirtschaft in Kanada. Und als ich heranwuchs, wäre ich am liebsten auf der Landwirtschaft geblieben. Mein Bruder und ich planten in den Wintermonaten, wie wir einmal eine Farm im nördlichen Teil Kanadas herausbilden wollten, ganz neu anfangen. Aber das ist uns nicht vergönnt worden. Ich bin einen anderen Weg geführt worden. Er ist Lehrer geworden. Ich komme aus einer Familie von 5 Söhnen. Wir waren sehr arm dran, weil wir keine Schwestern hatten. Aber die sind dann später gekommen. Ja, der Herr hat mich wie Amos von den Kühen weggeholt und mich gerufen, das Evangelium zu verkünden. Und als dieser Ruf deutlich war, dann wollte ich immer noch auf die Landwirtschaft. Ich wollte nämlich mich selbstständig machen, Geld verdienen, sodass ich dann frei wäre, das Evangelium zu verkünden, ohne dass ich von anderen abhängig wäre. Auch das hat der Herr nicht vergönnt. Er hat mich ganz abhängig gemacht. Nach verfehlten Versuchen kam ich nach Hause eines Tages in mein Zimmer und der Herr gab mir ein Wort: Wirke nicht für das Brot, das vergänglich ist, sondern für das Brot, das ewig bleibt. Dann war es mir klar, ich sollte einfach im Vertrauen auf ihn losgehen und verkünden. Ich durfte schon früh eine Bibelschule besuchen und dann kam der Krieg dazwischen. Und nach dem Krieg habe ich dann weiter studiert. Unsere Vorfahren kamen aus Holland und Norddeutschland und sind dann einige Jahre in Südrussland gewesen, aber dann sind dann bald wieder weitergezogen in die Vereinigten Staaten, schon im 19. Jahrhundert. Aber sie haben die deutsche Sprache beibehalten und als ich heranwuchs, im vorigen Jahrhundert, dann haben wir in unserer Gemeinde auch Deutsch gesprochen. Aber mit der Zeit hat man dann die englische Sprache, die in Kanada vorherrschend ist, übernommen. Ich habe aber noch in der Bibelschule und auch beim Studium immer noch Deutsch gehabt und das war ein Vorteil natürlich. Nach dem Krieg, als so vieles in Europa zerstört war und viele Reichgottesarbeiter vermisst oder erledigt waren, kam der Ruf von solchen unserer Brüder, die bereits hier gewesen waren, um zu dienen. Es kam der Ruf um Hilfe. Und so haben meine Frau und ich diesen Ruf gehört und wir sind ihm gefolgt. 1954 kamen wir nach Europa. Ich hatte während des Krieges schon etwas Holländisches gelernt. Wir kamen in Holland an und haben dort dann ein Jahr gedient. Darauf viele Jahre in Deutschland. 1970 zogen wir wieder weiter in die Schweiz. So wie unsere Vorfahren, so sind auch wir, meine Frau und ich und unsere Familie, ein Pilgervölklein von einem Land zum anderen ziehend. In der Schweiz haben wir dann die längste Zeit verbracht, bis 1999, als der Herr uns dann deutlich zurückführte nach Kanada. Aber dort fühlten wir uns nicht zu Hause. Und doch hat uns der Herr dorthin gestellt, um dort auch ein Zeugnis zu sein. Aber es ist uns vergönnt, jedes Jahr doch zurückzukommen in die alte Heimat und hier während einiger Monate zu dienen. Und so sind wir wieder hier unterwegs. Wir werden bis zum 20. November in diesen Landen sein, Deutschland und in der Schweiz, um dann wieder zurück zu reisen. Wir würden gerne hier bleiben, wie schon gesagt, aber das ist unser Weg. Unsere Kinder wohnen drüben. Sie waren hier aufgewachsen, aber sie haben es vorgezogen, zurückzugehen. Und die sind dort jetzt mit ihren Familien, insofern sie solche haben. Nun, der Bruder hat schon meinen Text bekannt gegeben, der Römerbrief. Aber ich will nicht den ganzen Römerbrief besprechen. Ihr habt schon in euren Bibelstunden einen ganzen Teil besprochen. Ich möchte heute Vormittag und heute Nachmittag zu den drei Kapiteln 6, 7 und 8 etwas sagen, einen Überblick geben. Bekanntlich ist das Thema des Römerbriefes ein sehr einfaches: das Heil in Jesus Christus. Und wenn wir Heil sagen oder Errettung, die zwei Wörter bedeuten dasselbe, dann meint Paulus, der diesen Brief geschrieben hat, Gerechtigkeit. Wie der Bruder schon sagte, der Römerbrief spricht viel davon, von Gerechtigkeit. Aber was ist das? Das ist ein Heilswort, dessen Bedeutung uns schnell abhanden kommen will oder uns zunächst einmal gar nicht eingehen will. Wenn wir Kinder Gottes sind, wissen wir, dass unsere Sünden vergeben sind und er uns gerecht gemacht hat, und wir wissen, dass wir gerecht leben sollen. Aber was die Bibel eigentlich darunter versteht, ist nicht so einfach. Es ist ein sehr großes Wort, schon im Alten Testament. Wenn die Bibel Gerechtigkeit sagt, dann meint sie alles, das richtig ist. Alles. Denn die Sünde hatte ja die Dinge unrichtig gemacht. Die Sünde ist die Ursache für das Unheil. Und wenn der Apostel Paulus an die römischen Christen schreibt, dann spricht er zunächst einmal nach seinen einleitenden Worten, in denen er seinen Wunsch zum Ausdruck bringt, einmal Rom auch zu sehen und dort den Geschwistern zu dienen. Dann spricht er von der Heillosigkeit, vom Unheil in der Welt. Es ist schief gelaufen, seitdem Adam und Eva von der verbotenen Frucht gegessen haben. Und diese eine Tat des Ungehorsams, der Auflehnung gegen Gott, hat alles Unheil in der Welt ausgelöst. Unsere Welt sieht furchtbar aus, wegen der Sünde. Dahinter steckt natürlich der Feind Gottes. Gerechtigkeit ist die Tat Gottes, der alles wieder richtig macht. Das tut er nicht alles auf einmal. Das tut er Schritt für Schritt. Und wie das aussieht, davon schreibt der Römerbrief. Wenn Paulus zuerst von der Heillosigkeit derer spricht, die nicht richtig vor Gott stehen, die Sünder sind, die noch verloren sind, ob sie Heiden sind oder Juden sind. Er sagt, beide, auch wenn sie Gottes Wort haben, sind verloren. Dann spricht er vom Heil, das Jesus Christus uns bringt, in Kapitel 3, 4 und 5. Dies ist ein Heil, das kostenlos ist. Man darf es geschenkt bekommen. Einfach im Vertrauen auf Jesus Christus, der alles getan hat, damit wir wieder in eine richtige Beziehung zu Gott kommen dürfen. Damit es wieder richtig wird in unserem Leben, in unserer Beziehung zum allmächtigen Schöpfer. Und nachdem er von diesem Heil einiges gesagt hat, in diesen Kapiteln bis Ende Kapitel 5, sagt er, wie das nun aussieht unter den Kindern Gottes, in ihrem einzelnen Leben, untereinander, Wenn Gott das Heil in unser Leben gebracht hat und begonnen hat, die Dinge richtig zu machen, die Sünden sind vergeben und jetzt kann man nach dem Willen Gottes auf dem geraden, schmalen Weg gehen. Was es um diesen geraden Weg ist, um diese Richtigkeit bei den Gerechtfertigten, davon sprechen Römer 6, 7 und 8. Jedes Kapitel hat sein eigenes Thema im Bereich, in diesem größeren Bereich. In Kapitel 6 schreibt der Apostel über die Beziehung dessen, der gerechtfertigt ist. Gerechtfertigt heißt, man ist wieder richtig vor Gott. Die Sünden sind weg, jetzt ist die Beziehung in Ordnung, die Liebe Gottes hat uns überwunden, wir haben uns gebeugt vor ihm, im Vertrauen sind wir zu ihm gekommen, die Sünden sind vergeben, jetzt ist alles in Ordnung. Aber man merkt dann, dass es doch noch Sünde gibt, sie ist doch nicht ganz weg. Und wir merken, die Schuld ist weg. Aber es ist irgendetwas in unserem Leben, das noch schief liegt. Und das sitzt in uns. Und weil dem so ist, sieht der Apostel es für nötig, zunächst einmal etwas darüber zu sagen. Der Gerechtfertigte ist der, der richtig ist vor Gott, weil Jesus alle unsere Sünden weggenommen hat. Also die Beziehung ist klar. Wir kommen in den Himmel. Wir sind Kinder Gottes. Es ist gerecht, dass er uns annimmt, denn er hat alle unsere Sünde getragen. Aber wie können wir jetzt gerecht leben? Die Frage dieses Verhältnisses zwischen dem, der in die richtige Stellung zu Gott gekommen ist, und der Sünde, die ihm immer noch anhaftet. Diese Frage bespricht er in Kapitel 6. Der Apostel Johannes sagt einmal, Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Gott hat gesprochen, hat seinen Willen kundgetan im Wort Gottes. Im Alten Testament heißt das Weisung. Unterweisung und Anweisung. Wir gebrauchen das Wort Gesetz. Die Hebräer sagen Weisung oder Torah. Johannes sagt, Sünde ist das, wenn es schief geht in Bezug auf diese Weisung Gottes. Und das geschieht auf zweierlei Art und Weise. Wenn Kinder ungehorsam sind zu Hause oder in der Schule oder sonst wo, wo es Vorschriften gibt, oder wir Älteren auch. Wenn wir auf der Straße oder irgendwo uns verkehrt verhalten, dann kann das nach zweierlei Richtungen gehen. Einmal tun wir nicht, was geboten war. Wir kommen dem nicht nach. Es ist etwas vorgeschrieben, wir haben eine Hausaufgabe vielleicht bekommen in der Schule und wir kommen zurück und sie ist noch nicht gemacht. Das nennen wir eine Unterlassung. Wir haben etwas unterlassen zu tun, das wir hätten tun sollen. Wir haben etwas versäumt, aus welchem Grund immer auch, aber es ist jetzt eine Schuld da. Wir sind es schuldig, etwas zu leisten, das wir nicht geleistet haben. Es kann aber auch anders aussehen. Meine Frau und ich fliegen viel mit dem Flugzeug, weil wir viel reisen, über den Ozean und so weiter. Und dann haben wir, manchmal ist es notwendig, uns in Wartezimmern aufzuhalten. Und solche, die reisen, wissen, wie es dann aussieht. Ich weiß noch, wir waren einmal, ich meine, es war in Frankfurt am Flughafen, wir fanden uns in einem verhältnismäßig engen Raum, wo sehr viele sich aufhielten. Es war ziemlich voll. Ich meine, es war an allen Wänden reichlich bekannt gemacht, kein Rauchen. Aber es wurde genauso reichlich geraucht. Niemand hat darauf geachtet, scheinbar. Das war eine Übertretung. Es wurde etwas verboten und man hat es doch getan. Oder es steht ein Schild auf einem Rasen, auf einem Park in der Stadt. Alles ist sehr schön hergerichtet und dann hat man ein Schild aufgerichtet. Betreten des Rasens verboten. Und jemand tritt doch auf den Rasen und läuft da herum und spielt Fußball. Dann ist er zu weit gelaufen. Seine Beine hätten auf der Straße bleiben sollen und nicht den Rasen betreten sollen. Er ist zu weit getreten, er hat übertreten. Dieses Wort kennt die Bibel auch. Das ist eine Form von Verletzung des Gebotes Gottes. Wir können also nicht weit genug gehen. Gott sagt, geh, tu dieses und wir bleiben stehen, wir tun's nicht. Oder wir machen es wie Eva, wir übertreten, wir tun etwas, was wir nicht hätten tun sollen. Also es gibt zweierlei Arten von Sünde. Aber die Sünde wird gemessen, sagt die Schrift, am Gebot Gottes. Gebote und Verbote hat. An diesem Gesetz, an dieser Weisung Gottes wird unser Verhalten gemessen. Und diese Frage, wie steht nun der, der in die richtige Stellung zu Gott gekommen ist, grundsätzlich, der Vergebung der Sünden hat, der nun Kind Gottes geworden ist, wie sieht seine Beziehung jetzt zum Gebot oder zum Gesetz Gottes aus? Der Christ und das Gesetz, das ist das Thema in Kapitel 7. In Kapitel 8 haben wir ein weiteres Thema. In Kapitel 5, 3, 4 und 5 haben wir das Heil Gottes, 6 und 7 besprechen die Frage der Sünde und wie sie gemessen wird. Aber jetzt ist die Frage, wie kann ein Christ, der Vergebung hat, jetzt richtig bleiben vor Gott? Zwei Probleme sind besprochen worden. Die Beziehung zur Sünde, die Beziehung zum Gesetz. Aber wie soll es denn jetzt wirklich sein? Und da haben wir eine reichliche, lange Antwort in Kapitel 8. Das ist das längste dieser drei Kapitel. Und es ist eines der schönsten Kapitel in der ganzen Bibel. Der Römerbrief ist ein Schatz unter den Schätzen in der Heiligen Schrift. Die ganze Bibel ist ein großer Schatz. Aber der Römerbrief scheint einige Schätze gesammelt zu haben, die vorzüglichsten. Das wissen die meisten Bibelleser. Der Römerbrief ragt hervor wie ein Berg unter den Büchern der Schrift. Aber im Römerbrief gibt es einen Juwel, der noch mehr hervorragt, wie ein großer Diamant. Und der ist Römer 8. In Römer 8 haben wir das Heil in seiner glänzenden Form. Wie ein Christ nun wirklich Gott wohlgefällig leben kann, das wird ihm geschenkt. Gott hat seinen Sohn gesandt, sagt der Apostel. Er hat seinen Geist gesandt und er hat uns eine Hoffnung gegeben. Und eine Gewissheit, und darüber spricht der Apostel. Es ist jetzt keine Entschuldigung, alles ist da, wie Petrus sagt, alles ist uns geschenkt, um diesen Pilgerweg zu durchschreiten zwischen jetzt und morgen, wo wir in der Ewigkeit sein werden. Nach diesem kleinen Überblick kommen wir zurück zu Kapitel 6, besser zum Ende von Kapitel 5. Und wer die Bibel dabei hat, und das ist eine gute Sache, sie dabei zu haben, denn wir alle sind nicht besser als der Apostel Paulus, die wir das Wort verkünden. Und wenn die Bibel sagt, der Heilige Geist sagt, es war gut von den Beröern, dass sie kontrollierten beim Apostel Paulus, ob das nun wirklich so in der Bibel stand, dann wird das sicherlich ganz in Ordnung sein, wenn die Leute in Schieda und Umgebung kontrollieren, ob das, was der Herbert Janssen da sagt, auch wirklich so in der Bibel steht. Ich könnte euch allerhand erzählen, wie wüsstet ihr, ob das wirklich so stimmt? Aber wenn ihr die Bibel gleich dabei habt, dann könnt ihr kontrollieren. Also, Kapitel 6 hat eine kleine Einleitung. Und die beginnt am Ende von Kapitel 5 in Vers 20 in der Mitte des Verses. Ich beginne dort zu lesen. Wo die Sünde zunahm, da wurde die Gnade überreich. Damit, gerade so wie die Sünde im Tode als König herrschte, so auch die Gnade als König herrsche, durch Gerechtigkeit, durch lauter Richtigkeit, hin zu ewigem Leben durch Jesus Christus, der unser Herr ist. Was werden wir also sagen, beginnt der Apostel Paulus dann zu antworten in Kapitel 6. Das Ende von Kapitel 5 sagt, wo Sünde war, da kam die Gnade Gottes und wurde noch reicher, als die Sünde reich geworden war. Damit die Gnade Gottes die Überhand bekomme und herrsche in unserem Leben. Wie ein König, sagt die Bibel. Durch Jesus Christus kommt das. Er ist es, der in unserem Leben wirkt, nicht wir. Und jetzt fragt der Apostel Paulus gleichsam für seine Leser. Er weiß schon, wie sie denken werden. Er ist ein Jude, er kennt seine Leute. Und im Judentum wurden viele Fragen gestellt. Es wurde viel gedacht, es wurde viel überlegt. Es waren oft viele Meinungen auch. Und Paulus ist ein guter Lehrer und er stellt jetzt gleichsam eine Frage für seine Leser. Die Frage muss genau gehört werden. Er fragt, was werden wir also sagen? Paulus hat uns ein neues Wort Gottes gegeben. Kapitel 1 bis 5. Das ist jetzt neues Wort Gottes. Das gab es noch nie, bevor Paulus das sprach oder schrieb. Und jetzt kommt die Frage an den Leser. Was werden wir jetzt sagen? Und das ist die Frage an jeden von uns, wenn wir Gottes Wort gelesen haben oder gehört haben. Gottes Wort will ernst genommen werden. Solche Versammlungen wie heute Morgen sind nicht Unterhaltung. Wir kommen hier nicht, um uns auszuruhen. Wir kommen hier nicht, um einfach schöne Lieder zu hören und dann davonzulaufen. Wir kommen nicht, um geistlich berieselt zu werden. Wir kommen im Lichte der Ewigkeit, um Ewigkeitsentscheidungen zu treffen. Und jedes Mal, wenn wir Gottes Wort hören, wird eine für die Ewigkeit wichtige Antwort gegeben von einem jeden, der das hört. Ohren hat zum Hören der Hörer. Er scheint vorauszusetzen, dass einige Leute keine Ohren hatten. Wenn wir sie haben, Jesus in seiner Versammlung scheint einige Leute zu vermuten, die sie nicht hatten. Und es gibt tatsächlich Leute, die zwar ein Gewächs an der Seite des Kopfes haben. Und das heißt wohl Ohr, aber es ist keines. Es erfüllt keine Ohrfunktion. Und so ruft er jetzt, in der Hoffnung, dass dennoch etwas gehört wird. Er beginnt ganz am Anfang, wenn du überhaupt noch ein Ohr übrig hast, und du nicht ganz taub geworden bist, dann gebrauche das Ohr dazu, wozu es gemacht war von Gott. Höre, was gesagt wird. Und dann kommt die Frage, wie werde ich antworten? Was werde ich sagen? Nicht, was soll ich sagen? So klingt es oder so schreit es in unseren alten Übersetzungen. Aber das Wort sollen bedeutete früher werden, heute sagen wir werden. Wir bekommen manchmal, dadurch, dass die Sprache sich etwas verändert hat, dann einen anderen Eindruck, von dem das geschrieben steht. Die Frage des Apostel Paulus ist nicht so sehr, was sollen wir tun, sondern was werden wir tun? Jeder von uns wird etwas tun. Und was wird es sein? Das ist die Frage im Lichte der Ewigkeit. Wenn Gott gesprochen hat, wenn Gott ein Heil zur Verfügung gestellt hat, Sünder, was wirst du dann sagen? Christ, was wirst du dann sagen? Was wirst du jetzt tun mit diesem Heil? Wirst du jetzt in deiner eigenen Kraft versuchen, Gott wohlzugefallen, wie die Galater? Im Geist, im Glauben, im Vertrauen habt ihr begonnen, jetzt wollt ihr auf eigenem Wege versuchen, Gott wohlzugefallen, nach dem alten Muster des Gesetzes? Was werden wir sagen? Auf welchem Weg werden wir schreiten, um Gott vor Gott richtig zu sein? Zwei Fragen, aber nur eine Antwort. Die zweite Frage in 6 Vers 1. Werden wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Es ist ja reichlich Gnade. Der Sünder, der reichlich gesündigt hat, der bekommt reichlich Gnade. Aha, Schlussfolgerung. Ich brauche nur zu sündigen und dann ist schon Gnade da. Denn dort, wo Sünde ist, ist Gnade. Also ich sorge dafür, dass es Gnade gibt, damit und dann sündige ich. Ist das, was wir tun werden? Werden wir so antworten, fragt der Apostel. Und es gibt viele, die antworten in dieser Richtung. Eine Antwort. Was werden wir sagen, was werden wir tun? Eine Antwort. Das sei fern. Gott verbiete das, das kommt nicht in Frage. Ja, das ist eine leichte Antwort, können wir sagen. Sie ist laut, sie ist deutlich und das muss einmal gesagt werden. Aber Paulus bleibt da nicht stehen. Jetzt kommt die Arbeit. Wir werden nicht in der Sünde verharren. Aber die große Frage ist, wie verharre ich jetzt nicht in der Sünde? Wie höre ich jetzt auf zu sündigen? Meine Vergangenheit ist geklärt. Mein ganzes Leben steht schon am Kreuz auf Golgatha. Jesus hat tatsächlich meine ganze Schuld getragen. Das stimmt schon. Doch wie lebe ich jetzt richtig vor Gott? Das ist die ganz praktische Frage. Und diese Frage nimmt sich Paulus Zeit zu beantworten. Und er nimmt sich Zeit, und wir sollten uns auch Zeit zu nehmen, sie zur Kenntnis zu nehmen. Denn es braucht Zeit. Mein Vater hat mir das deutlich gemacht. Vor Gott muss man sich Zeit nehmen. Das wird nicht in ein paar Sekunden erledigt, die großen Fragen der Beziehung zu Jesus. Das braucht Zeit. Prioritäten müssen gesetzt werden, entweder dies oder das. Paulus sagt, kauft die Zeit aus. Sie ist bereits voll von unguten Angeboten. Und will ich Zeit haben, die ich ja nicht habe, das gibt dann jeder von uns zu, nicht wahr? Will ich Zeit haben, werde ich sie wohl kaufen müssen und die ist nicht auf dem Markt zu bekommen. Ich muss etwas aus meinem Leben drangeben, damit ich Zeit habe. Etwas wird gezahlt werden müssen. Auf etwas muss ich verzichten, damit ich einige Minuten oder einige Stunden habe, um jetzt den 6. Kapitel des Römerbriefes zu lesen. Übrigens auch den 7. und den 8. Denn alle drei Kapitel sind Antwort auf diese Frage. Wie muss ich nicht in der Sünde verharren? Jetzt kommt wieder eine Frage. Dies ist der jüdische Lehrer Paulus. Wie werden wir, die wir der Sünde starben, noch in ihr leben? Im ersten Teil von Kapitel 6 haben wir jetzt eine Reihe von Antworten, warum wir nicht in der Sünde bleiben müssen. Es geht um die Beziehung zur Sünde. zum Unrichtigen, zu dem, was Gott nicht gefällt. Ein Christ muss nicht sündigen. Warum nicht? Erste Antwort. Wir starben. Stellvertretend. In Christus. 2. Korinther 5. Wir ziehen folgenden Schluss. Wir nehmen zur Kenntnis die Tatsache, Jesus ist für alle gestorben. Wir lernen jetzt, wie man mit biblischen Wahrheiten umgeht. Man hört, man denkt, man zieht eine Schlussfolgerung. Nicht einfach nur lesen und dann hat sich's. Nein, Paulus liest die Bibel so. Evangelium heißt, Jesus starb für alle Menschen. Und jetzt fängt er an zu denken. Aha, ich bin ein Mensch. Jesus starb für alle Menschen, also starb er für mich. Jesus ist für mich gestorben. Aber Jesus starb nicht nur, er stand wieder auf. Wenn er für mich gestorben ist, dann bin ich eigentlich ein Gestorbener. Denn er hat den Tod für alle Menschen auf sich genommen. Mit anderen Worten, dann sind alle gestorben, auch ich. Ich gelte jetzt als Toter vor Gott. Das ist gesetzliche Sprache, Sprache des Gesetzes. Einer für alle, das heißt, die alle sind jetzt geklärt. Einer hat ihre Schuld getragen, ich habe ja also keine. Ich bin gestorben vor Gott, ich gelte als ein Toter vor Gott. Deshalb kann das Gesetz mir auch nichts anhaben. Das Gesetz kommt und belangt mich, bin weg. Die Schuld ist von Jesus getragen. Ich bin ein Gestorbener, ich bin nicht da. Das ist, was Paulus sagt. Wir sind gestorben. Und wenn wir gestorben sind, dann brauchen wir nicht mehr dem Gesetz ungehorsam zu sein. Wir sind nicht mehr am Leben in dieser Beziehung. Nun, das können wir vielleicht nicht verstehen. Ich sprach unlängst mit einem Herrn, der etwas aus der Bibel nicht verstehen konnte. Aber das macht nichts. Ich soll es zur Kenntnis nehmen und ich soll es glauben. Wenn ich Vertrauen haben darf zu dem, der die Bibel geschrieben hat oder uns gegeben hat, dann brauche ich nicht alles zu verstehen. Ich nehme es einmal zur Kenntnis. Und ich sagte diesem Bruder, wenn wir anfangen zu glauben, dann kann das Verständnis kommen. Der Glaube kommt nicht nur nach dem Verstehen, sondern er kommt auch manchmal vor dem Verstehen. Und wenn ich glaube, vertraue, dann kann das Licht kommen. Und so ist es auch mit diesem. Fange ich einmal an zu glauben, ich bin mit Christus gestorben. Das ist die erste Antwort. In Vers 3 haben wir die zweite. Oder seid ihr in Unkenntnis dessen, dass so viele von uns, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft wurden? Nicht in seinen Tod. Der griechische Text verlangt nicht diese Übersetzung und das wäre auch etwas irreführend. Es geht darum, dass Christus in der Geschichte gestorben ist. Er ist schon gestorben, er muss nicht erst noch sterben mit meiner Taufe. Er ist schon gestorben und auf den Tod hin, im Blick auf das, was geschehen ist, folge ich jetzt. Er starb, er wurde bestattet in ein Grab, steinernes Grab. Und ich als Zeichen davon, dass er für mich gestorben ist, lasse mich auch bestatten. Dieses Mal in Wasser, denn ich soll gleich wieder hervorkommen. Das ist dann einfacher, aber das Bild ist da. Und Paulus kann die Christen in Rom ansprechen, denn wenn sie Christen sind, dann sind sie getauft. Damals wurden Christen gleich getauft, wenn sie Christen wurden. Also wenn man Christ war, dann war man getauft. Also ich spreche zu Christen. So in Kapitel 1. Von Gemeinde ist noch keine Rede. Sie sind Gemeinde Jesu. Aber er schreibt an einzelne Christen, die waren verstreut in der großen Hauptstadt des Imperiums Roms. An jeden Einzelnen, der von Jesus Christus gerufen war, so in Kapitel 1. Und er schreibt an diese alle, ihr seid Christen, also seid ihr getauft. Mit der Taufe habt ihr etwas gesagt. Was habt ihr gesagt? Ihr habt gesagt, dass ihr gestorben wart, denn nur Tote werden begraben. Wenn ihr also bestattet wurdet ins Wasser, dann habt ihr zugegeben, dass ihr gestorben seid. Also, bitte. Wenn ihr gestorben seid, warum wollt ihr dann noch sündigen, wie lebende Leute? Das ist das Argument, das Paulus gebraucht. Er nimmt Gott beim Wort und hält dieses Wort den römischen Christen vor. Wenn ihr überhaupt zum Evangelium gekommen seid, wenn ihr überhaupt über die Schwelle getreten seid und ihr seid in die richtige Beziehung zu Gott gekommen, dann sage ich euch jetzt, was dieses Evangelium für euch bedeutet. Ihr seid gestorben, denn ihr gebt es ruhig zu, ihr seid getauft. Damit habt ihr zum Ausdruck gebracht, dass ihr gestorben seid. Das sagt er in den Versen 3 und 4. Ihr seid mitbegraben worden. Begräbnis setzt Tod voraus. Also bestätigt das Vers 2. Jetzt kommt ein drittes Argument, warum man nicht sündigen soll. Warum man nicht sündigen muss. Man braucht gar nicht zu sündigen. Warum? Vers 5. Denn wenn wir Zusammengewachsene geworden sind, zusammengewachsen. Das ist ein Christ. Mit wem? Mit was? Nicht miteinander, nicht ich mit dir und du mit mir, sondern jeder von uns mit Jesus. Denn wenn Jesus für uns gestorben ist, dann ist eine Verbindung hergestellt worden. Immerhin wurde ja Gott Fleisch. Gott war mit Mensch zusammengewachsen in Christus. Und dieser zusammengewachsene Gott und Mensch, der hat sein Leben gelassen an meiner Stelle für einen Menschen. Und dadurch nimmt er mich in seine Gemeinschaft, wenn ich im Vertrauen seinem Ruf folge. Wenn ich zu ihm gekommen bin, ich habe das für mich in Anspruch genommen, dass er für mich starb, dann nimmt er mich auf in seine engste Gemeinschaft. Körperlich sind wir zweierlei. Jesus hat auch einen Körper, aber der ist zu Rechten des Vaters. Der bleibt dort. Aber sein Geist ist allgegenwärtig. Und sein Geist ist hier. Das heißt, die Person von Jesus, sein innerer Mensch oder sein inneres Wesen, das ja Gott und Mensch ist. Christus als Person ist allgegenwärtig, weil er Gott ist. Und deshalb ist er auch in dieser Versammlung jetzt. Mein Geist wohnt in meinem Leib. Aber dadurch, dass ich zu Jesus gekommen bin, weil er für mich gestorben ist, nimmt er mich nun in die engste Beziehung zu ihm und macht mich eins mit ihm wie einen Zweig an einem Ast, wie eine Rebe am Weinstock, wie einen Finger an der Hand. Und ich werde jetzt verwachsen mit ihm. Das ist eine bleibende Sache. Eine beständige Sache. Nicht nur eine Begegnung und dann platzt es wieder auseinander. Nein, wenn ich zu Jesus gekommen bin, dann komme ich in ihn hinein, er kommt in mich hinein. Dort, wo der Finger der Hand begegnet, dort ist das eine mit dem anderen verwachsen. Die Hand ist im Finger an dieser Stelle und der Finger ist in der Hand an dieser Stelle. Und hier der Arm im Körper und der Körper steils im Arm. Als Arm ist er selbstständig, er ist ein Glied. Aber hier ist eins im anderen, wie Jesus auch sagt. Ihr seid in mir und ich in euch. Ihr seid zwar andere Personen, aber an einer Stelle sind wir vernarrt, zusammengewachsen. Und das geschieht in dem Moment, wo wir in Buße und Glauben zu Jesus Christus kommen. Dann nimmt er uns auf in diese engste Gemeinschaft. Und jetzt sagt Paulus, wenn dem so ist, du bist jetzt eins geworden mit Jesus, der für dich gestorben ist, der auferstanden ist, der heute lebt. Jesus ist gestorben für alle Sünde. Was willst du noch mit dieser Welt zu tun haben, mit dieser Welt der Sünde, mit dieser Welt des Bösen, des Unrichtigen? Das kommt für Jesus nicht in Frage und kommt auch nicht für dich in Frage. Wenn man nicht sündigen will, dann muss man sich Zeit nehmen, darüber nachzudenken, damit das einsinkt, damit man innerlich Abstand gewinnt von der Sünde, damit sie ihre Versuchungskraft verliert, damit wir Distanz bekommen von diesem Magnet der Lust. Das geschieht, indem wir uns Zeit nehmen, mit Jesus Gemeinschaft zu haben und darüber nachzudenken, was es heißt, mit ihm verwachsen zu sein. Wenn junge Leute sich verheiraten, dann kommt kein anderer mehr in Frage. Kein Seitenblick, keine anderen Interessen nach anderen als Partner. Das ist für sie selbstverständlich als Verliebte. Sie sind verwachsen im Geist. Und so ist es mit uns, wenn wir eins geworden sind mit Jesus. Verwachsen. Weiteres Argument, Vers 6. Von diesem Kenntnis nehmend, wir nehmen das zur Kenntnis, wir hören es als Evangelium und bedenken das, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt wurde. Unser alter Mensch ist mitgekreuzigt worden. Was ist der alte Mensch? Nun, es gibt 4 alte Menschen und es gibt 4 neue Menschen. Der erste alte Mensch ist Adam. Und der erste neue Mensch von der neuen Menschheit ist Jesus. Als Jesus geboren wurde, kam ein ganz neues Exemplar von Mensch ins Leben. Es war noch nie jemand so da gewesen. Niemand. Er war das erste Exemplar von einer ganz neuen Menschheit. Adam war das erste Exemplar von einer ersten Menschheit. Jetzt haben wir einen alten und einen neuen ersten Menschen. Dieser alte Mensch, Adam, hat Nachkommen. Eine Menschheit. Und diese Menschheit nennt die Bibel Mensch. Diese alte Menschheit ist der alte Mensch. Die neue Menschheit, die mit Christus von ihm herkommt, er bekommt Kinder, Gotteskinder, die Gemeinde Jesu, dieses ganze Volk, neue Volk Gottes, das ist der neue Mensch. Jeder von uns ist entweder ein alter oder ein neuer oder sogar beides. Bin ich ein Glied des alten, der alten Menschheit, dann bin ich ein alter Mensch. In einem gewissen Sinne bin ich ein alter Mensch, denn ich gehöre zur ersten Menschheit. Aber in einem anderen Sinne gehöre ich zur neuen Menschheit, denn ich bin wiedergeboren. Und dort lebe ich im Himmel, in der neuen Menschheit, in der neuen Welt. Ich bin also ein neuer Mensch, weil ich zur neuen Menschheit gehöre. Und jetzt gibt es noch 4. die Lebensweise dieser Zweien. Die erste Menschheit kommt vom sündigen Adam her. Adam hatte keine Kinder, bevor er sündigte. Die kamen erst später. Wir wissen nicht, wie lange Adam und Eva in Sündlosigkeit lebten. Es könnten einige Jahrzehnte gewesen sein, aber immerhin eines Tages sündigen sie. Und nachdem bekommen sie Kinder. Und diese Kinder sind also von sündigen Eltern geboren. Und die Kinder bekamen Kinder, bis heute ist also die Nachkommenschaft dieser ersten Sünder eine sündige Menschheit, die handelt nicht richtig vor Gott. Und das ist der alte Mensch, der Mensch, der nach dieser Weise lebt. die alte Lebensweise. Die neue Lebensweise ist die Lebensweise dessen, der neu geworden ist. Davon ist an einigen Stellen die Rede im Neuen Testament. Und jetzt sagt Paulus, der alte Mensch ist gestorben. Welcher? Adam ist gestorben. Die alte Menschheit ist gestorben, weil Jesus gestorben ist für alle Menschen. Dies dahin. Ich bin gestorben, der ich zur alten Menschheit gehörte, weil Jesus für mich gestorben ist. Sind nun die Menschen gestorben, dann ist auch die Lebensweise dahin. Bin ich ein neuer Mensch geworden, dann ist meine alte Lebensweise dahin. Sie ist gekreuzigt worden, getragen ans Kreuz Jesu. Alles dieses lässt Paulus die römischen Christen zu bedenken. Bedenkt einmal, das Alte ist vorbei. Es ist ans Kreuz getragen worden, als Jesus alles das ans Kreuz nahm. Welch eine Last! Unser alter Mensch, unser altes Wesen ist gekreuzigt worden. Und ihr wollt jetzt zurück? Es geht nicht. Ein gutes Argument, aber es muss bedacht werden. Und jetzt kommen die Verse 8 bis 10. Und da hat er ein weiteres Argument. Wenn wir aber mit Christus sterben, und das hat er reichlich jetzt bedacht, dann glauben wir sind überzeugt, das ist die richtige Schlussfolgerung, dass wir auch zusammen mit ihm leben werden. Denn Jesus ist auferstanden. Sind wir zusammengewachsen, was seinen Tod betrifft, dann sind wir auch zusammengewachsen, was sein Leben betrifft. Und wir sind jetzt neue Menschen geworden. Jesus lebt und wenn ich mit ihm verbunden bin, lebe ich. Ich lebe ein himmlisches Leben. Das ist das neue Leben von Jesus. Und jetzt sollte ich ein irdisches Leben führen, wie wenn ich hier auf der Erde mein Leben hier wohnen würde. Das ist ein Widerspruch, St. Paulus. Entweder ich nehme Jesus ernst oder ich nehme nicht ernst, aber dann adieu. Paulus stellt die römischen Christen vor die Entscheidung gleichsam. Habt ihr nun wirklich das Evangelium angenommen oder habt ihr es nicht angenommen? Dies ist das Evangelium und dies sind die Folgen für einen, der richtig in der richtigen Beziehung zu Gott gekommen ist. Eine ganze Liste von Argumenten. Jetzt könnte man sie noch etwas umstellen, denn sie haben eine geschichtliche Folge. Zuerst stirbt Jesus da am Kreuz für uns. Ich komme zu ihm, ich werde verwachsen mit ihm. Er lebt, ich lebe mit ihm. Ich bin gestorben mit ihm. Ich bin gekreuzigt mit ihm, weil ich verwachsen bin mit ihm. Ich habe mich taufen lassen nach der Bekehrung, nachdem ich verwachsen war mit ihm. Das heißt, ich bin jetzt einer, der es ganz mit Jesus hält, der ins Recht mit ihm gekommen ist. Und deshalb kommt ein Leben in der Sünde für mich nicht in Frage. In den nächsten Versen, ab Vers 11 bis Ende des Kapitels, ruft er sie jetzt auf, ganz praktisch. Stellt euch jetzt diesem Jesus zur Verfügung. Er ruft sie auf, er ermutigt sie und zeigt ihnen, wie das ganz praktisch aussehen kann. Ihr seid Sklaven. Seid ihr verwachsen mit Jesus, dann schuldet ihr euer ganzes Leben. Alle eure Glieder gehören Jesus. Stellt diese ihm zur Verfügung. Und wenn ihr sie ihm gebt, dann wird er sie nehmen, in seinen Dienst stellen. Und dann habe ich etwas ganz anderes zu tun. Müßigkeit ist aller Laster Anfang. Dienst für Jesus schaltet die Versuchung aus. Das ist die Lehre des zweiten Teiles. Evangelium für die Gemeinde, nicht nur für Verlorene. Welch eine Botschaft, welch eine frohe Botschaft, welch eine Möglichkeit, welch eine Kraft vom Himmel auf die Erde gekommen ist, damit wir nun nicht nur ins Richtige bei Gott kommen könnten, sondern dass wir wirklich in einer echten himmlischen Gemeinschaft mit ihm in Gerechtigkeit und Freude leben könnten. Was werden wir nun sagen? Die alte Frage, ja? Was wollt ihr sagen? Was ihr sagen wollt, sagt es jetzt dem Herrn Jesus, wenn wir aufstehen und beten. Wir stehen dazu auf.